Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versicherung 360. Versicherung 360, das ist ein Podcast der Versicherungsforen Leipzig. In unserer heutigen Folge geht es um den Maklermarkt der Zukunft. Dazu gab es im Oktober 2025 eine umfangreiche Erhebung. Und die Ergebnisse, die diskutieren wir heute mit zwei, die sich nicht nur sehr für das Thema begeistern können, sondern auch richtig Ahnung haben. Neben mir im Studio begrüße ich Dr. Manuela Wolf. Sie begleitet bei den Versicherungsforen Leipzig mit das Thema Vertrieb der Zukunft. Neben einigen Veranstaltungen wie Usergroups sind es auch Studien und Projekte zu Vertriebs- und Maklerthemen. Außerdem uns virtuell zugeschaltet ist Michael Reinelt, Vertriebsvorstand bei der Dialogversicherung und einer der Experten, der für die Maklermarktstudie interviewt wurde und seine Expertise mit uns geteilt hat. Liebe Manu, lieber Michael, schön, dass ihr beide dabei seid.
Ja, danke Bärbel für die Einladung.
Guten Morgen, kann ich mich anschließen? Prima.
Ich habe euch ja gerade schon als zwei ausgewiesene Experten hier vorgestellt und angekündigt. Wie lange beschäftigt ihr euch denn schon tatsächlich mit dem Maklermarkt und wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Das dürft ihr uns jetzt mal zum Einstieg verraten.
Möchtest du anfangen, Michael?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe gerade auch noch mal kurz nachgerechnet, damit ich mich auch nicht vertue. Aber es sind nahezu 35 Jahre, seitdem ich in der Branche bin und insofern schon von Beginn an immer konfrontiert mit dem Maklermarkt, aber natürlich auch mit anderen Vertriebsorganisationen oder Vertriebsbereichen. Insofern behaupte ich schon, dass ich das ganz gut kenne, vor allen Dingen auch wirklich beobachten konnte, was in den letzten Jahren passiert ist. Und es gibt schon eklatante Änderungen, wenn ich jetzt an Anfang der 90er denke, dann mal so über die 2000er und in der Zeit, wo wir heute sind. Ich glaube, ist der Markt so nicht mehr vergleichbar aufgrund von unterschiedlichen Dingen.
Ja, also ich bin auch schon länger im Maklervertrieb tätig. Ich habe 1994 angefangen als Maklerbetreuerin, habe dann eine regionale Maklerdirektion geleitet und mittlerweile auch schon seit 2017 für die Versicherungsforen tätig. Und auch da verantworte ich die zwei Themenfelder, neben der betrieblichen Altersversorgung eben auch das Thema Maklervertrieb. Und wie Bärbel ja schon gesagt hat, arbeite ich da in Studien und Umfragen, bilateralen Beratungsprojekten mit Versicherern und habe die fachliche Leitung für drei Usergroups in diesem Thema.
Michael, du hast ja gerade schon gesagt, da hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Wenn ihr jetzt mal damals und heute miteinander vergleicht, was denkt ihr denn? Könnt ihr so in zwei, drei Sätzen sagen, wo liegen denn so wesentliche Unterschiede, wo man ganz deutlich merkt, da hat sich wirklich viel verändert in den letzten 20, 30 Jahren?
Also das Erste, was mir eingefallen ist, also jetzt als du die Frage gerade gestellt hast, ist tatsächlich der Punkt, dass es viel spezialisierter zugeht. Als ich so seinerzeit angefangen habe, es gab die vielen kleinen Makler, sehr, sehr heterogen aufgestellt, aber alle eigentlich mit einem größeren Bauchladen unterwegs und wenigen großen Industriemakler, die sich schon sehr stark auf bestimmte Felder fokussiert haben, sei es dann im Bereich P&C, also Komposit, oder sei es in der betrieblichen Altersversorgung, also Employee Benefits im weitesten Sinne mit BKV und viel mehr. Das war bei den Großen war das immer so ein Thema. Die waren von ihren Strukturen schon so aufgeteilt, während tatsächlich die Makler in unterschiedlichen Größenordnungen unterwegs waren und diese Aggregationen es noch gar nicht gab und alle so einen Bauchladen hatten. Und man merkt jetzt schon, dass eine viel größere Spezialisierung auf bestimmte Zielgruppen stattfindet oder auf bestimmte Fachbereiche und tatsächlich auch nicht jeder Makler, Vertriebspartner, wie wir ihn auch nennen, versuchen wird, überall aufzutreten. Also das ist, glaube ich, tatsächlich schon eine deutliche Änderung in den letzten 30 Jahren.
Manu, siehst du das ähnlich? Spürst du das auch?
Ja, also ich würde auch sagen, der Maklermarkt hat sich im Vergleich zu den Anfangsjahren, als ich angefangen habe, fundamental verändert. Das Thema Spezialisierung nehme ich auch wahr. Alleine schon, wenn man sich mal den Ascompact-Makler-Jungmakler-Award anschaut, da sind ja die meisten dort nominierten Personen alle irgendwo spezialisiert auf Branchen, auf Zielgruppen und sind sehr effizient auch unterwegs, legen viel Wert auf Prozesse. So ganz generell muss man auch sagen, dass natürlich kleine Maklerunternehmen deutlich häufiger, als das zu Beginn der Fall war, mit Pools oder mit Verbünden auch zusammenarbeiten, sich dort anschließen. Und in den letzten Jahren kam natürlich hinzu, dass die Private Equity getriebenen Konsolidierer den Markt im Bereich Gewerbe und Industrie dominiert haben, inzwischen aber auch bei den Pools ja eingestiegen sind und auch in diesem Markt sehr stark vertreten sind. Und das sind natürlich dann entstandene große professionell arbeitende Einheiten im Bereich der Maklergruppen und der Pools, die auch dann natürlich ganz andere Anforderungen an die Zusammenarbeit mit Versicherungen stellen, insbesondere auf prozessualer Ebene.
Ja, das ist genau das, was du sagst, diese zwei Komponenten. Also zum einen Jungmakler finde ich ein gutes Stichwort. Das ist Dialog, wir sind Förderhaupt des Jungmakler Awards und stellen dann tatsächlich auch unsere Expertise zur Verfügung, wenn es dann um Mentoring geht in Teilbereichen und vieles mehr. Und ich konnte das im letzten Jahr auch aus der Jury heraus beobachten, als wir dann auch den Preis verliehen haben oder den Award selber verliehen haben, welche interessanten Konzepte da entstehen. Und genauso wie du sagst, Manuela, die sind unglaublich effizient. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wir haben natürlich auch eine ganz andere Schnittstellen zur Kundschaft, was natürlich auch mit der Demografie zu tun hat. Und wir versuchen ja alle jetzt gerade jüngere Menschen dazu zu bewegen, sich mit ihrer Vorsorge auseinanderzusetzen oder tatsächlich, also nicht nur Vorsorge, sondern auch, ich sag jetzt mal, materiellen Risiken, sich dagegen zu schützen. Und die Trigger und die Ansatzpunkte sind einfach völlig andere als früher. Also heute denkt ja keiner mehr in Versicherungen, sondern ich denke ja wirklich tatsächlich in einem Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis ist von hoher Individualität geprägt. Und ich finde das spannend, was da an der Stelle passiert. Das andere, was du gesagt hast mit den Konsolidierern und auch, dass Pools sind, Verbünde sind, ich schmeiß die jetzt mal für das, was ich sage, in einen Topf. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass einfach die Regulatorik und die Prozesse so stark zugenommen haben im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass es gerade für diese kleineren Makler notwendig ist, dass sie sich Unterstützung holen und sich solchen größeren Verbünden oder Poolen anschließen, um mit dieser Technologie mithalten zu können. Niemand ist heute mehr in der Lage, sein eigenes Maklerverwaltungsprogramm, und ich gehe mal davon aus, dass das auch in der Vergangenheit noch Menschen mit Turbo Pascal und C++ selber geschrieben haben, dem Stand zu halten. Es funktioniert einfach nicht. Ich brauche Schnittstellen in alle Richtungen. Ich muss den Kunden, wir haben ja auch einen Podcast, der heißt 360 Grad, den Kunden muss ich auch 360 Grad beobachten können und sehen können. Insofern bleibt gar nichts anderes übrig, als vielen kleineren Maklern sich diesen Verbünden, Konsolidierern, Maklerpools anzuschließen, um technologisch mitzuhalten und natürlich auch, und das ist etwas, was wir Versicherer natürlich spüren, auch eine gewisse Einkaufsmacht darzustellen. Das gehört irgendwie auch dazu und insofern wirklich, also eklatante Bewegung, die wir haben und auch sehr, sehr volatil, was den Markt angeht. Manuela, du hast es gesagt, Private Equity Gesellschaften, die, ich sag mal, reinschneien, die sich das im Zweifelsfall in einem Portfolio, in einem Fonds unterbringen und man nie weiß, wie lange das hält. Das müssen Zukäufe sein. Und gleichwohl gibt es natürlich die Erwartung dieser Anteilseigner, dass auch die Prozesse im Laufe der Zeit von dem Pools natürlich auch konsolidiert werden. Also sprich, man erwartet natürlich auch hinten dran, dass es diese Vielfältigkeit von Maklerprogrammen eingestampft wird, um eben auch effizient zu sein und auch aus dieser Effizienz heraus eben tatsächlich Erträge zu erwirtschaften.
Ich sehe schon, euch beide muss man hier einfangen, schon bei der Einstiegsfrage. Seid ihr voll in den aktuellen Herausforderungen drinne? Und das ist ja total schön, weil deswegen machen wir ja diese Einstiegsfragen, damit ihr ins Reden kommt. Und da seid ihr ja jetzt, das klappt bei euch ganz gut, wie man hört. Okay. Wir wollen ja auch, ihr habt ja auch schon Zukunftsthemen angesprochen, wie eben Prozesse, Private Equity, Konsolidierung. Das sind alles Themen, die wir in dieser Studie Maklermarkt der Zukunft auch gechallenged haben und hinterfragt haben. Und darum soll es jetzt gehen. Und Manu, du bist ja quasi Studienmacherin. Du hast ja das überlegt. Das war dir eine Herzensangelegenheit, dass wir die Studie durchführen. Und kannst du mal ganz kurz einordnen, wer hat denn alles da mitgemacht und wie umfangreich war die Studie?
Ja, gern. Also wir haben zunächst einmal 5 Experteninterviews geführt, darunter Versicherungsvorstände, Vorstände von Maklergruppen und Pools und auch ein Geschäftsführer eines mittelständischen Maklers war dabei. Die Teilnehmerstruktur der dann darauf folgenden Online-Befragung war sehr ausgewogen. Wir hatten 130 Teilnehmende, davon knapp 44% Versicherer und 43% Makler und 13% Mehrfachagenten. Das Schöne war, dass die strategische Relevanz der Antworten sehr hoch war, weil die meisten der Teilnehmenden, also fast 80%, Entscheider aus den Versicherungs- und Maklerhäusern waren. Und wir hatten auch, was die Anzahl, die Größe des Unternehmens nach Mitarbeitenden betrifft, ein sehr ausgewogenes Teilnehmerfeld. Und somit konnten wir auch bei der Befragung die gesamte Marktbreite abbilden.
Genau, und der Michael, der war einer.
Ja, der muss gleich anfangen zu reden, sogar fällt dir ins Wort, weil ich möchte Manuela gleich gratulieren für die Idee der Studie. Deswegen hat es auch nicht lange gebraucht, auch mich dazu zu gewinnen, weil wir stehen ja genau vor diesen Herausforderungen in der Branche, als Versicherer uns diesen Markt zu stellen. Und das ist ja so, du philosophierst viel über die Veränderung, du nimmst vieles wahr, aber so eine Studie hilft das ja dann auch nochmal schwarz auf weiß darzulegen, ob man den richtigen Annahmen folgt oder ob man da völlig auf Irrwegen ist, gerade wenn man sich vertrieblich orientiert. Also insofern erstmal danke dafür, dass ihr den Impuls gesetzt habt.
Sehr, sehr gern.
Also für den Dank darfst du mir immer ins Wort fallen. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass du ja auch dabei warst. Nämlich du warst einer der Experten. Wir haben ja am Anfang der Studie erstmal Experteninterviews geführt, um überhaupt zu gucken, in welche Richtung geht das, wie muss man sich ausrichten, wie müssen die Fragen sein. Und da hast du dir die Zeit genommen und hast uns da viele spannende Antworten gegeben. Und ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht und lese das jetzt mal vor aus deinem Experteninterview. Und da darfst du gleich mal Stellung zu beziehen. Du hast gesagt, Standardbetreuungsmodelle funktionieren im heterogenen Maklermarkt nicht. Der Makler kann heute selbstständig sein und morgen in einem Pool oder Verband engagiert sein. Versicherungsunternehmen müssen schnell auf Neuausrichtungen reagieren können, Partner und ihre Geschäftsmodelle permanent beobachten, Daten sammeln und sich daran orientieren. Magst du kurz was dazu sagen?
Also erstmal ja, das ist mein Zitat, das ist schon mal wichtig und gut. Ja, und natürlich, ich meine, Manuela und ich haben ja gerade schon ein bisschen skizziert, was da passiert. Und wenn du dir jetzt, ich sag mal, den Versicherungsunternehmen anguckst, so in der Breite, unterliegen wir teilweise ja noch, ich sag mal, alten Prinzipien. Und so alte Prinzipien wie Regionalbetreuung oder ich sag mal, dass hier zentrale Key-Account-Manager alle mit dem gleichen Fokus auf den gleichen Makler zugehen und dass wir das alles so mehr oder weniger in einen Sack gesteckt haben, wie das vor 20 Jahren vielleicht noch möglich gewesen ist, das funktioniert heute also nicht mehr. Du hast erstmal die Veränderungen, die wir gerade schon besprochen haben, von einem Einzelmakler zu einem Mehrfachvermittler, ein Mehrfachvermittler, der sich über einen Pool anschließt. Manchmal siehst du das Geschäft, was über den Pool eingereicht wird. Dann gibt es aber auch natürlich sogenannte Blindpools, wo du gar nicht mehr erkennst, wer der Makler dahinter ist, der das Geschäft eigentlich einreicht. Und insofern ist das eine Herausforderung für die Organisation. Und das verbirgt sich eben in dem Zitat, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir als allererstes als Versicherer erkennen müssen und akzeptieren müssen, dass es diese Volatilität gibt und dass wir in unseren Aufstellungen und auch in unserer technologischen Unterstützung auf diese Volatilität reagieren müssen. Also als Beispiel, wenn ich heute einen Makler habe, den ich über 20 Jahre betreue, der plötzlich, also der diese Betreuung auch gewöhnt ist, der sich aber tatsächlich jetzt einem Verband oder einem Pool anschließt und plötzlich diese Betreuungsnotwendigkeit oder die Betreuungsanforderungen, die er hat, völlig andere sind, weil technologisch muss ich ihm nicht mehr helfen. Technologie kriegt er über einen Pool, kriegt er über die Verbünde, sondern ich muss ihm helfen, sich in seinem Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, das ist in der Tat die größte Herausforderung, dass Key Account Manager oder Verkaufsleiter und Vertriebsbetreuer, wie die Namen auch alle sind, dass sie sich viel mehr damit auseinandersetzen müssen, genauso wie wir es tun, den Makler und den Partner in seinem Geschäftsmodell zu stärken. Und das ist eben nicht nur der Produktverkauf, sondern wir stellen das sehr, sehr stark fest und das ist auch etwas, was wir in meiner Mannschaft bewegen, beweg dich weg vom Produktverkäufer mehr zum Coach. Das heißt, verbinde die Sachen miteinander, zeige Potenzial auf, bring Verkaufsansätze rein. Und das ist das, was ich eigentlich mit diesem Zitat auch nochmal unterstreichen will. Also die Welt ist eine völlig andere, als sie noch vor 5 und 6 Jahren waren. Und die Welt in 5 Jahren wird auch nochmal eine ganz andere sein. Und ich muss in der Lage sein, als Versicherer auf diese Volatilitäten zu reagieren.
Magst du mal verraten, wie ihr das als Dialogversicherung bereits macht? Du hast ja schon gesagt, der Versicherer muss jetzt als Coach an der Seite stehen und nicht mehr nur die reine Produktverantwortung im Blick behalten. Habt ihr da irgendwelche konkreten Formate oder habt ihr da regelmäßig einen Austausch mit den Maklern?
Ja, also fangen wir da an. Der Austausch ist unglaublich wichtig und wir hatten uns ja bei anderer Gelegenheit auch mal über die unterschiedlichen Veranstaltungen unterhalten, wo es eben mir auch wichtig ist, als Vertriebsvorstand selber Basisarbeit zu machen. Ich glaube, das ist wirklich massiv notwendig und dann mal diese Marmorpaläste, die es vielleicht in der Vergangenheit gab, wo man sich zurückgezogen hat, das gilt es heute nicht mehr, sondern du musst an der Basis mitarbeiten. Die ersten Dinge, die wir getan haben, damit hat die Dialog aber schon vor 5 Jahren begonnen, ist zu sagen, wie segmentieren wir denn die Makler und wir machen jetzt nicht im Sinne von Cluster A, B, C, wer bringt die größten Umsätze, sondern wir gucken uns an, was sind die Bedürfnisse. Und ihr habt ja in eurer Studie, habt ihr ja auch die ganzen Vertriebspartner den bestimmten Kategorien zugefügt und jede Kategorie hat einfach schlichtweg andere Anforderungen. Und deswegen haben wir geguckt, welche Anforderungen sind das, haben uns natürlich unsere eigenen Gedanken gemacht und dementsprechend dann auch die Betreuung danach ausgerichtet. Also sprich ein Key Account Manager, der in einem bestimmten Bereich unterwegs ist, ich sage jetzt mal bei großen Industriemaklern, nehmen wir die mal im Kompositbereich, der muss eine andere Herangehensweise für sich finden und auch andere Skills haben, als vielleicht derjenige ist, der eher, ich sag mal, einen breiten Makler im Bereich Leben unterstützt, der über einen Verbund angeschlossen ist. Und diese strukturellen Änderungen und auch dieses Mindset zu ändern, das ist erstmal die größte Herausforderung, denn ursprünglich war eigentlich alles eher so nach Schema S, wenn ich noch so vor 5 Jahren hingucke. Und das, was eben heute gilt, wie ich es eben schon mal gesagt habe, gilt halt morgen nicht mehr. Also das Größte, wie wir dem begegnet sind, ist, unsere Organisation so aufzustellen, dass wir genau auf diese Veränderungen reagieren können. Und das ist auch nicht ganz trivial. Ich weiß nicht, Manuela wird es wissen, es gibt Geschäftspläne, es gibt Zielvereinbarungen und die müssen natürlich auch so gestaltet werden, dass die mit diesem Wandel umgehen. Ne? Also wenn ich heute einen Maklerbetreuer habe, der betreut 50 Makler in der Region Nordrhein-Westfalen und ich shifte das dann vielleicht um und der hat keine regionale Betreuung mehr, sondern er betreut 50 gleichartige Makler mit gleichartigen Bedürfnissen, die aber bundesweit verteilt sind, dann hat sowas natürlich auch Einflüsse darauf, wie Geschäftsverteilungen laufen. Und dies organisatorisch einzuflechten, in die Vergütungssysteme zu bekommen und die Betreuungssysteme zu bekommen, das ist erstmal der größte Punkt, den du, glaube ich, erledigen musst als Versicherer. Das andere, was du angesprochen hast, ist, wie begegnen wir mit den Formaten? Wir bringen uns insbesondere eben schulungstechnisch ein, bei den großen Verbünden, bei den Vertriebspartnern. Das ist das eine. Das heißt, dass wir dort als Experte vor Ort sind und eben nicht nur Produkte darstellen, sondern auch Vertriebsansätze. Das ist, was wichtig ist. In Teilen dann immer mit den Absprachen, natürlich in Absprachen mit den jeweiligen Partnern. Aber wir müssen präsent sein, um uns zeigen, Sichtbarkeit zu kriegen. Und auf der anderen Seite, weil wir ja auch die Direktanbindung und unsere breiten Makler nicht weniger schätzen, bieten wir eben auch weiter Formate an über unsere digitale Maklerakademie, die aber auch die Ansätze verfolgen, eher, ich sag mal, weniger über das Produkt zu reden, sondern tatsächlich über die Bedürfnisse, die dahinter stecken und auch dem Vertriebspartner Hinweise zu geben, wie wir ihn in seinem Geschäftsmodell, das ist wieder das, was ich eben mal gesagt habe, unterstützen können.
Manu, ihr habt euch ja in der Studie angeschaut, wie Betreuungskonzepte in Zukunft sich wandeln werden. Was kam denn dabei raus? Der Michael hat ja gerade schon ein bisschen gesagt, wie sie es als Dialog machen, wie sie ihre Makler betreuen. Was hat denn die Studie gesagt?
Also erstmal kann ich das bestätigen, was Michael gesagt hat, dass also gerade das Thema Anpassung der Betreuungsstrukturen und der Vergütungsstrukturen auf das neue Marktumfeld eine sehr, sehr große Herausforderung für die Versicherer darstellt. Und in meinen Gesprächen oder auch Beratungsprojekten, die wir mit Versicherern haben, ist genau das immer ein Thema, womit die sich heute sehr aktuell und aktiv auch beschäftigen und es nicht so trivial ist, da eine wirklich gute Lösung zu finden. Weil wenn man die dann hat, hat sich der Markt schon wieder verändert. Man muss sich wieder anpassen. Also das ist nicht so einfach. Es muss ja dann auch in die Technik gebracht werden. In der Studie haben wir generell sind wir so vorgegangen, dass wir immer gegenübergestellt haben, wie blicken die Versicherer auf dieses Thema und wie blicken Makler und Mehrfachagenten auf das Thema. Und so auch bei dem Thema Betreuungskonzepte, da haben wir 5 mögliche Betreuungskonzepte beschrieben, die den Versicherern gezeigt und gefragt, auf welches dieser Konzepte setzen sie denn im Maklermarkt künftig? Und da ist es jetzt wenig überraschend, dass da jetzt nicht ein Konzept hervorgestochen ist, weil natürlich es davon auch abhängt, in welcher Sparte arbeite ich mit den Maklern zusammen, welches Maklersegment ist, habe ich besonders im Fokus und wie sind auch die individuellen Rahmenbedingungen des Versicherers. Insofern kam bei der Studie raus, dass von den 5 Konzepten 3 ungefähr gleichwertig favorisiert wurden. Das war die segmentorientierte Betreuung, dann die Betreuung in Teams oder über Teams und auch, also nicht Teams als Instrument, sondern in Betreuungsteams und auch dann die regionale Betreuung. Auch darauf setzen einige Versicherer noch. Was sie komplett abgewählt haben, ist diese undifferenzierte oder auch starre Betreuung mit dem Gießkannenprinzip. Michael, du hast das ja auch schon gesagt. Und auch diese strenge Regel, die es ja viele Jahre gab in der Betreuung nach Postleitzahlengebieten, das ist auch eher abgewählt worden und hat also keine Relevanz mehr. Dann haben wir aber auch diese 5 Betreuungskonzepte den Maklern und Mehrfachvermittlern vorgelegt und haben gefragt, welches dieser Konzepte würde denn euren Bedürfnissen am ehesten entsprechen? Und da war es eine sehr eindeutige Antwort von den Maklern, die eben gesagt haben, hauptsächlich das favorisierte Betreuungskonzept ist das über Betreuungsteams. Das war auch bei den Mehrfachagenten das am meisten genannte, aber ungefähr gleichwertig ist bei den Mehrfachagenten auch noch das Thema regionale Betreuung vor Ort favorisiert worden.
Darf ich kurz was ergänzen? Deswegen das, was du sagst, diese Teamorientierung. In bestimmten Bereichen hast du das eben auch. Das muss man auch ganz klar sehen und vor allem insbesondere im Bereich Komposit. Wenn wir da über Industrierisiken reden oder gerade individualisierte Gewerbekonzepte, da ist es wichtig, dass der Partner draußen eben nicht nur einen Betreuer hat, in Anführungsstrichen, wer sehr kompetent ist und der natürlich weiß, worum es geht und erste Einschätzung abgeben kann, sondern du brauchst das eine größere Nähe zu dem Underwriting-Team und auch zu dem Kundenservice-Team, die zusammen daran arbeiten, weil es geht ja um eine langfristige Kundenbeziehung. Und deswegen, das ist, glaube ich, damit gemeint, Manuela, das hat ja auch was damit zu tun, es ist eben nicht nur der Vertriebsmitarbeiter oder die Vertriebsmitarbeiterin, sondern die ganzen Dinge müssen ineinander greifen. Und das ist ein wichtiges Element und insofern ist das auch etwas, was bei uns eine Rolle spielt. Also die Segmentierung ist das eine, dass du weißt, mit welchem Typus hast du es zu tun und was sind seine eigenen Bedürfnisse? Und auf der anderen Seite musst du dann aber auch sicherstellen, dass diese Bedürfnisse im weiteren Verlauf, meine Buzzword ist ja end-to-end, aber tatsächlich auch möglichst gut abgebildet werden.
Werbung. Kundenmanagement und Vertrieb verändern sich durch neue Technologien, Regulatorik, Fachkräftemangel und steigende Kundenanforderungen. Versicherungsunternehmen müssen darauf mit praxisnahen Lösungen reagieren, die messbare Ergebnisse liefern. Wir von den Versicherungsfonds Leipzig unterstützen dich dabei mit Workshops, Weiterbildung, Beratung und Projekten. Auf Wunsch begleiten wir dich auch mit Studien und Umfragen, damit du fundierte Entscheidungen für deinen Vertrieb treffen kannst. Unser Produkthinweis: Der Messekongress Kunden- und Vertriebsmanagement ist der Impulsgeber für ein erfolgreiches Zusammenspiel aller Kundenschnittstellen. Mit über 250 Teilnehmenden, 70 Referierenden und 30 Ausstellenden ist er das Branchenevent für die Zukunft des Kunden- und Vertriebsmanagements in Versicherung. Sei dabei, tausch dich aus, sammle Impulse und erweitere dein Netzwerk. Mehr Infos findest du auf versicherungsforen.net. Werbung Ende.
Ihr habt jetzt über die Betreuungskonzepte ein bisschen gesprochen und da sind ja auch die Prozesse nicht ganz unwichtig und auch die habt ihr euch in der Studie angeschaut. Da ging es um die Betreuungsqualität und auch um die Prozessqualität und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so überraschend, aber es gab eine Diskrepanz zwischen dem, was die Versicherer geantwortet haben und was die Vermittler geantwortet haben. Und da wäre es jetzt nochmal schön, das finde ich ist nochmal ein guter Punkt, den man hier gut diskutieren kann. Zum einen, was war die Diskrepanz, Manu? Und Michael, ganz wichtig, wie schätzt du das ein? Siehst du das dann auch, erkennst du diese Diskrepanz als Versicherer an und warum ist das so?
Ja, also das stimmt. Es gab eine Wahrnehmungslücke, kann man sagen, was die Prozess- und Betreuungsqualität betrifft. Die Versicherer haben sich da deutlich besser eingeschätzt, als sie von den Vertriebspartnern wahrgenommen werden. Die größten Schmerzpunkte bei den Prozessen sind aus Sicht der Vermittler der Datenaustausch und die Qualität in der Schadenbearbeitung. Beim Datenaustausch sehen mehrheitlich die Versicherer, also das waren 60%, die das so gesehen haben, eine positive Selbsteinschätzung. Und das stand tatsächlich im krassen Gegensatz zur Marktwahrnehmung. Hier haben über die Hälfte der Mehrfachagenten und fast 2/3 der Makler gesagt, dass sie die Qualität der Prozesse eher als mangelhaft bis ungenügend einstufen. Und diese Wahrnehmungslücke hat sich dann auch nochmal deutlich ausgeweitet bei dem Thema der Schadenbearbeitung. Hier wurde sie von bis zu 2/3 der Maklern und Mehrfachagenten als negativ bewertet. Und das war also zumindest in der Studie das mit Abstand kritischste Feld in der Zusammenarbeit mit den Versicherern. Und fast 46% der Versicherer haben aber ihre Qualität der Schadenbearbeitung eher positiv beurteilt. In der Betreuung kritisieren 70% der Makler und fast 65% der Mehrfachagenten die eingeschränkte Erreichbarkeit der Versicherer. Aber im Gegensatz dazu haben nur knapp 44% der Versicherer gesagt, dass sie hier Defizite haben. Was die Kompetenz der Maklerbetreuer betrifft, da war für 41% der Makler und 29% der Mehrfachagenten das ein Painpoint, also dass die Qualität der Maklerbetreuung nicht so optimal ist. Hier haben nur 15% der Versicherer gesagt, dass sie da Defizite haben.
Also du hast ja schon gefragt, wie ich das einschätze. Also ich glaube, diese Diskrepanz, die überrascht mich nicht. Das hat immer was damit zu tun. Wie guckst du auf den Markt? Wie transparent gehst du um? Wie gut kommunizierst du bestimmte Dinge und wie gut kennst du dich eigentlich aus? Und ich glaube schon, dass es da zwischen den Versicherern oder anders glauben ist falsch. Ich bin überzeugt, da gibt es große Unterschiede. Und das hängt auch davon ab, in welchem Entwicklungsstadium befindet sich dieses Versicherungsunternehmen gerade selber, was das Thema Datenstruktur und Datenlieferung und vieles mehr angeht. Und wir haben da eine große Anzahl von Wettbewerbern, also auch wir als Dialog. Und wir befinden uns alle in so einem Transformationsprozess. Und das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, wie stark du im Moment in IT-Lösungen schon investieren kannst oder nicht. Weil der aktuelle Kostendruck, der trifft die ganze Branche. Du musst damit natürlich umgehen. Und entsprechend sind die Prozesse oder ich sag mal die Entwicklungsschritte natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich in den jeweiligen Häusern. So, und dass man dann vielleicht aber auch zusätzlich sagt, also erstmal ist man vielleicht selber davon überzeugt, man ist irgendwie sehr, sehr gut, ohne zu wissen, was eigentlich benötigt wird. Also dieser Bedarf, ob das wirklich auch echt abgefragt wird, was ist tatsächlich der Bedarf meiner Vertriebspartner tatsächlich an diesen Datenaustausch? Wo brauchen wir weniger Papier? Das ist leider teilweise immer noch ein Thema unserer Regulatorik. Viele Dinge können wir nur in Papierform verschicken, obwohl wir es gerne per Daten machen würden. Bei vielen Dingen haben wir auch einfach schlichtweg Kundenadressen nicht, um dem Makler auch tatsächlich die Kommunikation gegenüber dem Kunden abzunehmen, da wo es auch, ich sag mal, wo es schon Standardprozesse geht, wie Überschussmitteilung oder Prämienanpassung oder sonst irgendetwas. Und die Wahrnehmung, also es überrascht mich nicht, dass das sehr unterschiedlich ist. Aber ich glaube, ein Punkt ist, vor allen Dingen für uns Versicherer, wir müssen uns noch intensiver damit auseinandersetzen, was tatsächlich die Bedürfnisse sind, um auch gegebenenfalls Missverständnisse auszuräumen. Und zum anderen natürlich an unserer Prozessvielfalt zu arbeiten und intern auch immer wieder Dinge zu diskutieren, auch wenn sie regulatorisch erstmal vorgesehen sind. Also kurzum, überraschen tut mich das nicht. Hm. Wie reagiert man da drauf? Ich schließe das jetzt gleich an. Wir haben insbesondere dieses Jahr begonnen, den DNPS, also das heißt tatsächlich unsere Maklerbefragungen deutlich auszuweiten und deutlich auszubauen. Wir wollen viel, viel mehr und noch viel näher verstehen, was uns unsere Vertriebspartner bewegt. Deswegen ist das noch nicht mit einem normalen, ich sag mal, B2C-NPS zu vergleichen, sondern wir haben tatsächlich einen ganz anderen Prozess aufgesetzt, um auch noch mehr zu verstehen und eben nicht so einen Irrweg zu laufen, zu sagen, wir sind da ja hervorragend gut und merken gar nicht, dass wir von der Wahrnehmung her aber ganz anders aufgenommen werden.
Also ich kann das vielleicht nochmal ergänzen. Michael, du hast ja gesagt, das ist sehr unterschiedlich bei den Versicherern. Das ist tatsächlich auch so. Wir haben ja dann in der Studie auch noch gefragt, die Makler und die Mehrfachvermittler, mit welchem Versicherer seid ihr bei den Prozessen und der Betreuung besonders zufrieden und warum? Und genauso, bei welchen Versicherern seht ihr noch größere Herausforderungen und warum? Und das kann man in der Studie dann auch im Detail nochmal nachlesen. Da gibt es dann schon auch Unterschiede und so eine kleine Spitzengruppe kristallisiert sich dann schon heraus, wo die Makler dann auch zufriedener sind als bei den anderen. Ganz generell kann man auch sagen, das war auch so eine Erkenntnis, dass die Makler diese Frage deutlich kritischer beantwortet haben als die Mehrfachagenten. Auch wenn die natürlich Herausforderungen bei den Versicherern noch feststellen, aber die Makler waren dann noch mal ein Stück weit kritischer.
Aber überraschend ist es ja schon ein bisschen. Wir hatten ja auch mal eine Jungmakler-Studie gemacht und da war wirklich eine sehr hohe Unzufriedenheit mit den Prozessen zu spüren. Und gerade im Schadenprozess, wo man denkt, das ist ja immer so der Moment der Wahrheit, weil da hängt ja auch der Kunde am Ende dran, dass das immer noch eigentlich ein Kritikpunkt ist und auch so ein großer Kritikpunkt ist. Und dass das so lange dauert, dass die Makler und die Vermittler da auch wirklich gehört werden.
Ich glaube, auch da würde ich sagen, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben im letzten Jahr unser Feedback eingesammelt, gerade für uns. Wir haben uns auch sehr, sehr stark nur ausgerichtet letztes Jahr als Dialog und wollten natürlich auch gucken, welche sind die Bereiche, also wo ist man gut, wo ist man weniger gut und wo gibt es die größten Kritikpunkte. Wir haben tatsächlich viel Lob für unsere Schadenbearbeitung gekriegt, was nicht bedeutet, dass die absolut optimal ist. Du hast immer irgendwelche Fälle, die dir durchrutschen. Ich glaube, es hat aber vieles damit zu tun, dass die Erwartungshaltung einfach auch eine ganz andere geworden ist. Wir sind es heute gewohnt, uns über, ich sag mal, missglückte Reisen zu beschweren, eine Auswahl zu haben im Internet. Wir gehen rein, wir kriegen sofort Antworten und das dauert nicht so lange. Und insofern ist das auch eine Technologiefrage. Und wenn du gerade sagst, die jungen Makler, ich finde das ein gutes Stichwort, die haben ja schon eine ganz andere Erwartung an solche Prozesse. Das ist nicht mehr so, wie ich vielleicht geduldig war und heute an einen Versicherer schreiben würde und sage, ich habe ja einen Kfz-Schaden gehabt und wäre auch zweifelsfrei zufrieden, wenn ich nach 5 Tagen die Antwort bekomme. Das hast du aufgrund der ganzen demografischen Entwicklung und tatsächlich auch der anderen Anforderungen, Bedürfnisse, hat sich das eben total geändert. Und das ist eine der großen Herausforderungen, eben auch darauf reagieren zu können. Also ich sag mal, ich glaube nicht, dass es alles schlecht ist, aber die Erwartungshaltung haben sich einfach total entwickelt. Du kriegst heute viel mehr. Wenn du eine Antwort heute haben willst auf eine Schadenursache, tippst du was bei ChatGPT ein und bekommst zumindest mal irgendein Wissen, mag es auch laienartig sein. Und diese Erwartungshaltung hast du natürlich auch zu deinem persönlichen Bedürfnis relativ schnell vom Versicherer zu kriegen. Und da klafft halt im Moment noch eine große Lücke.
Jetzt haben wir ja über die Erwartungen und Herausforderungen ein bisschen gesprochen, aber eigentlich ist ja ganz wichtig und auch ganz, ganz spannend, wie sieht denn nun eigentlich der Maklermarkt der Zukunft aus? Also klar, wir haben jetzt schon ein bisschen so ein Bild auch uns schon bekommen können, aber da hast du auch nochmal ein Zielbild formuliert, Manu. Da kannst du ja auch nochmal einen kurzen Einblick geben.
Ja, also ich habe natürlich keine Glaskugel, wie niemand von uns, sodass man das nicht sicher wissen kann. Und man wird auch immer wieder überrascht von Entwicklungen, die dann am Markt sich abbilden. Wenn man jetzt mal auf die Studie guckt, da hatten wir ja einige Thesen aufgestellt und haben die von den Maklern, Versicherern und Mehrfachagenten beantworten lassen, also wie die auf ihr eigenes Geschäftsmodell blicken und auch, wie sie auf das Geschäftsmodell der jeweils anderen Marktakteure blicken. Und da gibt es so für die einzelnen Segmente schon ein paar Feststellungen, die man zumindest anhand dieser 130 Teilnehmenden, die an der Befragung teilgenommen haben, feststellen kann. Und das erste ist, was sich herauskristallisiert, dass der Markterfolg der Versicherer zunehmend mit Exzellenz korreliert. Das heißt also mit durchschnittlichen Produkten, Prozessen, Services. Damit kann man heute nicht mehr überdurchschnittlich Wettbewerbsvorteile generieren. Und das lässt dann wieder den Rückschluss zu, dass man einen Rückgang von Vollsortimentern auf Seiten der Versicherer erwarten kann. Und wir gerade bei kleineren und mittleren Versicherern eher eine strategische Neuausrichtung sehen werden mit dem Trend hin zur Spezialisierung. Dann haben wir das Thema die steigende Schadeninflation. Die erhöht natürlich auf die Versicherer auch den Druck zur technologischen Weiterentwicklung. Das wiederum zieht steigende IT-Kosten hinterher. Und wenn man das noch betrachtet im Kontext von Regulatorik und demografischem Wandel, wird man schon sehen, dass bei den Versicherern es weiterhin auch zu einer Marktkonsolidierung kommen wird. Wenn man auf die Maklergruppen guckt, die werden weiterhin den Gewerbe- und Industriemarkt bestimmen und auch ihren Einfluss auf das Privatkundengeschäft ausweiten. Das haben wir ja teilweise heute schon, sehen wir das am Markt. Die kaufen Tech-Unternehmen zu, die kaufen Assekurateure zu und sichern sich somit auch größere Teile der Wertschöpfungskette. Jetzt habe ich gerade gesagt, Gewerbe- und Industriemarkt bestimmend. Das war das Ergebnis der Studie. Heute allerdings war in der Presse zu lesen, dass jetzt aus Stockholm ein neues Maklerunternehmen in den deutschen Markt kommt. Max Mathiesen heißt der. Er fokussiert auf das Thema Vorsorge. Dort investiert ist auch ein Private Equity Unternehmen. Also vielleicht werden wir das dann auch mehr noch sehen im Vorsorgemarkt, wie wir das jetzt im Industrie- und Gewerbemarkt schon sehen. Im Segment der Maklerpools, da glaube ich schon dran, dass die Outperformer, also die großen Pools, ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln, indem sie eben auch zukaufen, Makler, Technologie und da auch stark investieren. Und sie sicher auch künftig profitieren werden von der Schwäche kleinerer Pools, die dann scheinbar nicht mehr so attraktiv sein werden wie für die Vermittler wie die großen, weil die andere Services bieten können. Und auch die Teilnehmer der Befragung erwarten im Bereich Pool eine ähnlich harte Konsolidierungswelle, wie wir das im Gewerbe- und Industriemarkt gesehen haben. Hat man jetzt ja auch schon in der Praxis, also sieht man ja auch schon, ne? Also Blaudirekt Beispiel hat Maxpool übernommen, der Investor, der in Blaudirekt investiert hat, Netfonds übernommen. Es entsteht eine große Einheit, wo sich auch unter den Marktführern im Poolmarkt sicherlich nochmal die Rangfolge verschieben kann. Fondfinanz hat Verticos übernommen. Also da passiert auch eine ganze Menge. Und bei den Strukturvertrieben, die bleiben auch so nach Ansicht der Befragten im Privatkundengeschäft essentiell. Allerdings stehen die auch unter Druck. Also hier haben 40% der Vermittler und knapp 33% der Versicherer gesagt, sie erwarten eine Abwanderung von Personal der Strukturvertriebe hin zu den Pools, die sich dann dort den Pools anschließen. Und jetzt kann man natürlich überlegen, wie dann so ein Strukturvertrieb darauf reagiert. Was könnte eine Gegenstrategie sein? Technologische Kooperation mit Pools, um den Vermittlern den Service zu bieten oder vielleicht auch die Weiterentwicklung zur Maklergruppe. Das haben wir bei MLP ja schon. Die haben einen Industrieversicherungsmakler gekauft, die haben einen Assekurateur gekauft, also vereinen ja auch schon verschiedene Geschäftsmodelle unter einem Dach. Bei den kleineren und Kleinstmaklern, ich denke, dass wir da in den nächsten 5 Jahren kaum noch eigenständige Unternehmen sehen werden. Die scheiden entweder demografiebedingt aus dem Markt oder aber schließen sich Pools bzw. Verbünden an. Das mal so ein, ja, so ein Rundblick aus den Erkenntnissen der Studien, wie auch die Befragten das Zielbild für den Maklermarkt in den nächsten 5 Jahren sehen.
Das war viel. Da verschwindet gleich meine Stimme, weil es so viel war. Also nochmal das war viel.
Ich würde ja gerne vielleicht sogar widersprechen an der einen oder anderen Stelle, aber Manuelas Sicht und das, was die Studie sagt, das ist das, womit wir uns jetzt eigentlich tagtäglich beschäftigen. Und das ist genau die Volatilität, die wir am Anfang mal geschildert haben. Gleichwohl eins, ich glaube, dass der Maklermarkt immer noch, und das wird sich auch nicht ändern, einer der wichtigsten Vertriebswege in Deutschland sein wird. Der wird sich weiterentwickeln. Wir sehen das auch in den Wachstumszahlen, was dort passiert. Aber es wird andere Konstellationen sein wie in der Vergangenheit. Und gerade das zum Schluss nochmal aufzugreifen, was Manuela gesagt hat, die kleineren Makler, ja, die werden nicht mehr selbstständig mit Versicherern arbeiten wollen. zumindest nicht allein, weil sie ein Technologiebedürfnis haben. Und die Investitionen in so ein Technologiebedürfnis oder sich damit auseinanderzusetzen, selber irgendetwas zu tun, das lenkt einfach von dem klaren Fokus ab, den man haben sollte. Und das ist, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen und tatsächlich die Zeit in den Kunden zu investieren. Und das wird sicherlich nicht einfacher. Das ist produktseitig, werden die Produkte werden komplexer, sie werden komplizierter. Wir sehen gerade jetzt in der Altersversorgung, was zum 1. Januar 2027 wieder ansteht, das wird auch die Komplexität nicht rausnehmen, weil plötzlich auch noch andere, ich sag mal, Anbieter mit ins Boot kommen, die vielleicht vorher bei Riester nicht so en vogue waren oder in anderen Vorsorgebereichen. Der Staat versucht sich auch dort zu positionieren, aber auch ein Staatsfonds, wenn ich ihn so nennen darf, muss beraten werden. Und es wird einfach intensiver sein. Du brauchst mehr Zeit am Kunden. Und um die Zeit zu kriegen, bist du letztendlich darauf angewiesen, dass du technologisch unterstützt wirst. Und was die Vertriebswege angeht, Manuela hat es auch nochmal gesagt, alle Vertriebswege in Deutschland haben für mich eine deutliche Relevanz. Sie haben alle unterschiedliche Zielgruppen, sie haben alle ein unterschiedliches Klientel, an das sie herangehen, sie haben alle unterschiedliche Strategien. Aber klar ist, auch die müssen sich intern, man muss sich mit sich selber beschäftigen und auch veränderungsbereit sein. Denn Modelle, die vor 20 Jahren gingen oder vor 25 Jahren gingen, die funktionieren einfach schlichtweg nicht mehr. Und ganz am Eingang war das, oder dein Eingangsstatement war das Stichwort Exzellenz. Und das ist auch etwas, wir haben das wiedergefunden, die Generali-Gruppe, zu der die Dialog ja auch gehört. Wir haben das Lifetime Partnership 27 und das steht genau unter diesem Stichwort Exzellenz. Du hast es gesagt, es reicht nicht mehr aus, gut in Prozessen zu sein oder Prozesse zu bieten, sondern wir müssen alle daran arbeiten, die besten Prozesse zu liefern, um tatsächlich die Bedürfnisse zu befriedigen. Und deswegen finde ich gerade diesen Ausdruck Exzellenz, ich finde, der passt ganz hervorragend zu dem, was da passiert und zu dem, was nötig ist auf unserer Anbieterseite.
Wir müssen zum Ende kommen, ihr Lieben. Ihr redet schön miteinander, aber wir
das
haben
macht
ja...
macht aber Spaß. Ja, das geht nicht.
Also rein theoretisch haben wir noch eine Viertelstunde. Wir könnt die ja noch füllen. Ihr müssen uns jetzt nicht sklavisch an die 30 Minuten halten. Und ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, bei der Abschlussfrage alles zu geben. Da geht es nämlich um die Top-Handlungsoption. Also man hat ja jetzt gehört, was alles für Herausforderungen sind, wie das Zukunftsbild aussehen kann. Und man muss ja jetzt ins Handeln kommen, wenn man es noch nicht getan hat. Und wir haben uns darauf geeinigt, Manu, du schaust dir mal Handlungsoptionen für die Makler an und du, Michael, schaust mal, was die Versicherer eigentlich für Handlungsoptionen haben. Wer möchte beginnen?
Ich lasse gerne unseren Gast den Vortritt.
Okay. Dann fange ich mal an. Also die Handlungsoptionen, die du hast, ich glaube, du musst dich selber mit deinen... Nein, falsch, glauben ist falsch. Bin überzeugt und ich weiß, dass man das tun muss. Du musst dich damit auseinandersetzen, was willst du? Wo willst du denn tatsächlich sein? Wo willst du auftreten? Was soll deine Kernkompetenz sein? Es wird nicht mehr viele Versicherer geben. Ich nehme jetzt mal die ganz großen Konzerne raus, ob das unterschiedliche Marken sind, die dann agieren. Vollsortimenter wird es geben. Aber es wird auch Versicherer geben, die sich mehr und mehr spezialisieren und die sagen, okay, unter dem Stichwort Exzellenz, ich werde nicht alles können, also mache ich das, was ich am besten kann und fokussiere mich darauf, wo ich stark bin. Ich nehme uns mal als Dialog, wir haben einen klaren Fokus, sowohl im Bereich der Lebensversicherung und Biometrieversicherer und im Bereich der Kompositversicherung, insbesondere tatsächlich als der Individualversicherer im Gewerbebereich und im Firmenkundenbereich. Und das sind Schritte, die musst du gehen als Unternehmen, zu sagen, wo kann ich stark sein, wo kann ich gut sein, weil an anderen Stellen werde ich einfach tatsächlich irgendwie irrelevant werden und stecke Geld in Prozesse, die ich im Grunde gar nicht mehr so befriedigen kann, weil ich vielleicht mit den Produkten oder mit vielen anderen Dingen nicht nachkomme. Also die Herausforderungen sind, das eigene Selbstbild zu überprüfen und nochmal strategisch daran zu gehen, wo will ich in diesem Markt welche Rolle spielen, mit welchen Partnern will ich da.
Und die Makler?
Ja, bei den Maklern würde ich mich jetzt mal auf die mittelständischen Makler konzentrieren bei dieser Abschlussfrage, weil wir über die anderen Segmente ja schon so viel auch gesprochen haben heute, die eben eigenständig bleiben wollen. Also nicht jeder Makler möchte mit einem Pool oder mit einem Verbund zusammenarbeiten und die sich bewusst dafür entscheiden, eigenständig zu bleiben. Für die ist natürlich das Thema Unternehmensnachfolge ein sehr wichtiger Punkt und auch ein sehr essentieller Punkt. Und da wäre so meine Top-Handlungsoption an diese Makler in diesem Punkt. Also der eine Punkt wäre, entweder ich möchte selbstständig bleiben und möchte das auch nachhaltig über meine eigene Teilnahme daran hinaus bleiben, dann könnten zum Beispiel auch Mitarbeiterbeteiligungsmodelle eine gute Option sein, immer dann, wenn ich eben aus der Familie keinen Nachfolger finde. Und wenn ich mich dann doch für einen Exit entscheide, dann finde ich, sind zwei Punkte sehr wichtig. Erstens die eigenen Motive zu überprüfen. Also ist das jetzt wirklich, hat das einen strategischen Hintergrund oder möchte ich verkaufen, weil es alle machen? Das sollte man auf jeden Fall klären. Und wenn es dann zu einem Exit kommt, dann ist natürlich auch, was auf die Käuferseite betrifft, genau zu gucken, wie tickt der Käufer. Also wie es auch sein, seine Unternehmenskultur, in dessen Hände ich mich dann begebe. Und man muss auch sagen, dass man dann als Makler ja doch sehr routinierten Deal-Teams gegenübersteht auf Seiten der Käufer. Und deswegen sollte man da gut vorbereitet in so ein Gespräch gehen. Und meine Empfehlung wäre da auch mit externer Unterstützung, mit Spezialisten, die sich eben mit dem Abwickeln solcher Deals auskennen.
Das waren Dr. Manuela Wolf und Michael Reinet zum Maklermarkt der Zukunft. Liebe Manu, lieber Michael, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und euch Zeit genommen habt.
Sehr gern.
Gerne, danke dir.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge von Versicherung 360 wünsche ich alles Gute und freue mich, wenn Sie uns ein Abo dalassen. Der Podcast Versicherung 360 ist ein Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Redaktion und Moderation lagen bei mir, Bärbe Büttner. Die Produktion verantwortet mein lieber Kollege Marc Valenta.